eben schon laufen gehabt. Wir haben ja immer so ein leichtes Vorgeplänkel. Insofern würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal.
Digitale Originale, der Podcast mit Olli und Freunden. Heute
mit Liebe zum Buch, zum Multichannel-Erfolg.
Ja, freue mich, dass wir heute hier sind. Zusammen mit Olli sitzen mit mir hier Petra Dresen vom Buchhandlung Dresen Lesen in Dortmund. Und das ist auch gar kein Zufall so. Wir haben uns im Vorfeld von diesem Podcast ein bisschen Gedanken darüber gemacht, Mensch, man hört so viel und liest so viel zum Thema Multichannel-Marketing. Das klingt dann immer so nach internationalen Großkonzernen, die ganz viel Marketing machen. Was macht eigentlich der lokale Einzelhandel, dem es ja nach allem, was wir so hören und sehen, nicht so gut geht? Was macht der eigentlich beim Thema stationär und online? Und da haben wir ein bisschen rumgeguckt und sind auf eine ganz interessante Webseite gestoßen, nämlich die von dir, Petra, Dresen.
Danke.
Lesen. Und da haben wir uns überlegt, wir unterhalten uns heute mal mit dir, was macht eigentlich das klassische Produktbuch im stationären und im Onlinehandel erfolgreich? Was sind aber auch die Schwierigkeiten? Warum machst du es vor allen Dingen so, wie du es machst?
Danke für die Einladung.
Ja, also erstmal sehr, sehr schön, dass du da bist, Petra. Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen über unterhalten, auch schon ganz viel gefachsimpelt. Ja, erzähl erstmal, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin die Petra Dresen und bin wirklich Buchhändlerin aus Leidenschaft, sagen die anderen auch, aber mache ich schon seit ganz, ganz vielen, vielen Jahren. Und habe dann irgendwann gedacht, du hast jetzt so viele Buchhandlungen kennengelernt, es gibt immer wieder Möglichkeiten, doch noch was anderes zu machen, moderner, anders. Und habe dann beschlossen, 2019 mich selbstständig zu machen in Dortmund und habe natürlich da die beste Zeit erwischt, weil 2020 habe ich dank Corona mal wieder zumachen müssen, dann wieder zumachen müssen. Und trotzdem feiern wir in diesem Jahr unser 5-jähriges Bestehen. Bei dem Namen Dresen ging nicht anders, musste man lesen, hinten dran hängen, anders ging es nicht. Ja. Wir hatten noch verschiedene Ideen, so ohne Dresen nichts zu lesen und da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber das musste dann Dresen lesen sein. Und da haben wir dann beschlossen, auf mehreren Ebenen. Einmal haben wir einen wunderschön gestalteten Laden, aber wir machen eben auch sehr, sehr viel, was im Netz, im Web ist passiert. Ja.
Von Anfang an?
Von Anfang an so konzipiert. Mhm. Ganz ehrlich, Buchhandlungen ohne Webshop-Anbindung oder werden es schwer haben und das wird auch aussterben, das ist ganz klar.
Ja, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen auch der Grund, warum wir dich ja heute auch hier haben. Wir haben dich ja im Web kennengelernt, also gar nicht als sage ich jetzt mal, Laufkundschaft. Mhm. Und grundsätzlich haben wir ja wahnsinnig oder viele Städte, das sind nicht nur Städte, sondern auch auf dem Land, des Einzelhandels sterben, ne? Also von Eigentümer geführten Einzelhändlern, da haben wir ja da grundsätzlich das Problem. Und Wie würdest du das wahrnehmen? Also das war von deiner Seite aus von Anfang an so die Strategie zu sagen, okay, die Laufkundschaft alleine wird nicht reichen. Und vor allem, sagen wir mal, gerade in deiner Branche gibt es ja, sagen wir mal, den Mega-Platzhirsch.
Das große böse A.
Ja, genau, genau. Und ja, erzähl mal, wie hast du das strategisch dir überlegt? Also als du gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache das anders als alle anderen. Wie war da die Überlegung? Du hast also von Anfang an gesagt, okay, also ich werde es Multichannel, da sind wir jetzt bei diesem tollen Wort, Multichannel machen. Ist diese Rechnung für dich aufgegangen?
Ja, die Rechnung ist natürlich aufgegangen, sonst hätten wir das auch nicht, all die Schwierigkeiten, die wir jetzt hatten, hätten wir auch nicht überlebt. Es ist einfach im modernen Einzelhandel so, dass man alle Wege spielen muss, ist wirklich so. Und man muss dem Kunden immer die Möglichkeit geben, einmal in das Geschäft zu kommen und eine persönliche Beziehung aufzubauen, zu fragen, zu tun, was auch immer. Auf der anderen Seite aber auch rund um die Uhr, ne, im Webshop da zu sein, eine Shop-Möglichkeit stöbern zu können, nachgucken zu können, was ist lieferbar, wie komme ich da dran. Oder auch dann bei uns natürlich auch dieses normale Bestellen, ja, dann liefern sie es aus und machen tun. Wir haben von Anfang an konzipiert, wir gehen alle möglichen Wege. Das Einzige, was wir ausgeschlossen hatten, war Facebook. Da wollten wir irgendwie nicht hin. Das kam uns zu altmodisch rüber. aber wir sind auf Insta und versuchen so ein bisschen auch andere Möglichkeiten auszuloten. Aber wenn, dann auf jeden Fall zweigleisig oder mehrgleisig dann. Ja, das war von uns von Anfang an klar.
Petra, wir sind jetzt gerade so, sagen wir so mitten rein quasi in Online- und stationären Handel gesprungen. Im Vorgespräch habe ich ein paar interessante Dinge von dir gehört, die wir hier auch nicht verschweigen sollten, nämlich erstmal, wie funktioniert eigentlich klassischer Buchhandel? Das ist den meisten von uns, die jetzt auf der Kundenseite stehen, ja erstmal so gar nicht klar. Also wie kommt das Buch zu dir? Und was sind so die Besonderheiten des Buchhandels? Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sachen sagen.
Ja, gerne. Tatsächlich ist der Buchhandel insoweit sehr, sehr besonders, weil er der Buchpreisbindung unterliegt. Das heißt, jedes Buch, überall, egal wo gekauft, auch bei den großen Online-Händlern, kostet dasselbe. Das deutsche Buchpreisbindungsgesetz funktioniert so, dass der Verlag, der das produziert, den Preis festlegt und wir haben keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten. Hilft aber natürlich dem inhabergeführten Buchhandel, weil wir sind preislich genau wie alle anderen auch. Wir können weder was drauf noch drunter, aber es funktioniert halt. Buchpreisbindungsgesetz gibt es seit 1888 und trotzdem werde ich immer noch gefragt, seit wann ist das denn so? Schon immer. Die Logistik, die dahinter steckt, und das ist ja auch ein Teil deiner Frage, das ist eine sehr, sehr ausgeklügelte Logistik, denn jedes Buch hat eine eigene Standardnummer, die ISBN-Nummer. Und damit ist es weltweit gekennzeichnet. Buchhändler können diese Nummern auch lesen. Ich kann zum Beispiel an dieser Nummer absehen, wie alt ist ein Verlag, wie lange gibt es eine Reihe schon. Das können wir alles an der ISBN-Nummer absehen. Und diese Standardisierung führt dazu, dass man viel schneller in die moderne Logistikbranche umsetzen kann. Weil nur der Titel, die ISBN-Nummern, die werden weltweit geschützt. In Deutschland sind etwa 10,7 Millionen Titel lieferbar. Da muss man schon wissen, welche Nummer welches Buch hat. Ja? Diese Logistik, die dahinter steckt, die gibt es auch schon seit über 70 Jahren, nämlich an dem einen Tag bestellen, an dem anderen Tag mittags abholen. Wir haben sogar eine Übernachtbelieferung. Das heißt, wenn wir morgens in die Buchhandlung kommen, ist unsere Ware schon da und wir können die zuordnen. Auch das kann der Buchhandel schon sehr, sehr lange. Da wusste man noch nicht, dass das große böse A kein Fluss in Brasilien ist, sondern ein Online-Konkurrent. Die Art und Weise, was da an Leistung hintersteckt, das ist leider was ganz oft ignoriert wird. Der Kunde möchte sein Buch, er möchte es schnell, er möchte bestimmte Sachen haben und das kann der Buchhandel schon lange und er macht es auch sehr gut.
Du hattest jetzt gerade gesagt, und das ist mir jetzt tatsächlich gerade so durch den Kopf gegangen, du hast gesagt, der Verlag legt im Grunde den Verkaufspreis
so
fest.
So ist das, ja.
Das heißt, du weißt im Grunde, anders gefragt, der Verlag gibt dem Buch damit eine mehr oder weniger große Chance auf dem Markt, in der Annahme, dass er den Wert des Buches und die Nachfrage einschätzt und auch über Preis ein bisschen steuern kann.
Ja.
Umgekehrt weißt du aber auch in dem Augenblick, in dem du die Ware ins Sortiment aufnimmst, ob sie für dich mehr oder weniger lohnend ist. Ist das so?
Ja, tatsächlich ist das so, ja.
Und das sind Informationen, die der Verlagsvertreter dir auch dann sozusagen auf seiner Reise mit dem Köfferchen in Anführungsstrichen auch
ja,
mitteilt?
Ja, die schleppen keinen Koffer, die haben riesige, riesige Rollkoffer mit, um alles zu zeigen, zu machen. Ja, das ist aber
wirklich so. Die zeigen wirklich Bücher,
ja,
wenn sie
ja, zeigen. Ich sage jetzt mal in der Belletristik bei den Romanen nicht. Aber wenn man Kinderbücher hat, bringen sie die mit oder Bücher zum Rollen, zum Quieken, was es da alles gibt. Das kannst du dir alles angucken, wenn der Vertreter mit seinem großen Rollkoffer ankommt. Ja.
Schilder doch bitte nochmal sozusagen den Weg, wie vom Verlag das Buch zu dir kommt, inklusive dieser Vertreterbesuche, von denen du da gerade sprachst.
Mhm. Also es ist so, dass die Verlage zweimal im Jahr Vorschauen produzieren, Das heißt, der Buchhandel bekommt etwa ein halbes Jahr, bevor das Buch, der Titel erscheint, eine Vorschau, große, dicke Vorschau, die kann man sich dann durchlesen. Das ist, was der Verlag plant zu machen. Und die halten sich von früher, sehr traditionelle Branche, an die Frankfurter Buchmesse und auch an die Leipziger Buchmesse, die jetzt gerade letzte Woche war. Das heißt, die Neuheiten, die Novitäten kommen jetzt auch langsam in die Buchhandlungen. Der Vertreter kommt dann etwa so 3-4 Monate vorher, sagt, Sie haben ja die Vorschau bekommen, was würden Sie gerne wollen, was passt dafür und so weiter. Und im Vorfeld wird dann immer abgefragt, möchten Sie kleinere Mengen, größere Mengen und so weiter. Und das legt man im Vertretergespräch fest. Man erteilt einen Auftrag und man darf sich das heute nicht mehr so vorstellen wie früher, dass im Verlag unten ein Keller ist, wo die Bücher lagern und derjenige runtergeht und die holt, sondern moderne Verlagsauslieferungen machen die Logistik, lagern für die Verlage und diese Auslieferungen schicken das uns. Damit das aber nicht ein hoher Kostenfaktor ist, schicken die Auslieferung nicht an uns direkt, sondern an unsere Großhändler. Und die Großhändler beliefern in ihrem eigenen Namen und sie beliefern im Namen des Verlags, so dass nichts hin und her, beziehungsweise auch beim Hin- und Herschicken, nie fährt ein LKW leer. Denn von uns nimmt er einmal unsere Remittenten, also das, was wir zurückschicken, wieder mit. Das wird A, entweder an den Großhändler oder eben an den Verlag gegeben. Das ist ein Kreislauf, der sehr, sehr gut logistisch durchgetaktet ist.
Also da würde ich auch noch mal kurz eine Frage stellen. Das heißt, also du bist ja erstmal eine ganz normale Händlerin. So, da kann man vorbeigehen, kann man sich Bücher angucken und so weiter. Aber du bist durchaus auch, und geht das allen Händlern so? Das heißt, ich kann rein theoretisch von diesen 10 Millionen Titeln jeden bei dir bestellen. Und der ist am nächsten Tag da.
Mehr oder weniger, ja.
Ja. Ja, also das heißt, entscheidet sich der Händler dafür, das zu tun oder eben auch nicht? Also gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, nee, es gibt nur das, was ich hier vor Ort
habe? Nein, das gibt es nicht mehr.
Nein,
okay. Nein, das gibt es nicht mehr. Okay. Nein, nein. Mhm. Nein, man muss tatsächlich auf einen der Großhändler, es gibt nicht mehr so viele in Deutschland, zurückgreifen, weil die mit ihrer Logistik und ihrem tatsächlich auch Transportwesen diese ganze schnelle Geschichte aufrechterhalten, ja.
Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist ja wirklich ganz lustig, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also wenn wir jetzt, ich nenne das Kind jetzt mal beim Namen, also du hattest ja vorhin erwähnt, 70 Jahre ist das eigentlich immer
geht
schon
das
so
schon,
gewesen.
Ja.
Das war
genau.
Auch immer schon so.
Ja.
Amazon hat das ja mal irgendwann zu seinem Thema gemacht.
Ja.
Um es mal ganz offen so zu sagen.
Ja,
ne?
Die
so,
schnelle Lieferung.
Ja, ja, genau.
Die schnelle kostenfreie Lieferung.
Genau, die schnelle kostenfreie Lieferung, die der Buchhandel eigentlich schon seit 70 Jahren so betreibt.
Richtig.
Da stellt sich natürlich die Frage, also, ach so, und da muss ich nochmal fragen, ist das so, dass Amazon diese Logistik neu gebaut hat, die ja schon ewig existierte? Ne? Das heißt, also Amazon hat im Grunde genommen nichts anderes gemacht als geklaut.
Natürlich haben sie das. Ja, natürlich. Sie haben, die Logistik gibt es schon, wenn ich jetzt mal so ein bisschen ausholen darf, seit Hunderten von Jahren.
Mhm.
Deswegen heißen unsere Großhändler, wir haben oft in der Branche alte Namen, weil diese Branche schon so alt ist.
Ja.
Ja? Unsere Großhändler heißen Barsortimenter. Also Sortimenter ist klar und Barsortimenter entstand daher, dass sie früher als die Leipziger, gab es die Buchhändlermesse in Frankfurt nicht, Leipziger war immer die Buchstadt, Buchhändlermesse, da fuhren die Buchhändler und Verleger einmal im Jahr hin, orderten ihre Bücher und bezahlten dort einmal im Jahr bar. Und die einzige Möglichkeit, durch ganz Deutschland bar zu bezahlen, war in Gold. Alle anderen Währungen wurden ja, es gab ja eine Kleinstaaterei, es gab ja überall andere Münzen und so weiter. Das heißt, der Buchhändler lud sich seinen Karren voller Gold, orderte 5 bis 10 Söldner, die ihn bewachten, um zu gucken, dass das Gold auch in Leipzig ankommt. Und da nahmen die Verleger das an. Das sind für uns die Barsortimenter. Schon seit der Zeit können Buchhändler und Verleger außerhalb irgendwelcher anderen Logistik den Vertrieb aufrechterhalten. Die haben sich unabhängig gemacht, zum Beispiel sowohl heute würde man sagen von der Post, auch damals von Turn und Taxis. Die haben immer eigene Logistik entwickelt. Funktionierte nur wegen der Buchpreisbindung, die es seit 1888, mal höre und staune, in Deutschland gibt. Diese Unabhängigkeit nach dem Krieg, gut, Papier war sehr, sehr rar, aber sie haben immer wieder aufgebaut, die Logistik, da sind auch die großen, unsere großen Barsortimenter, das heißt unsere Großhändler, die gibt es auch schon über 100 Jahre, weil wir uns immer unselbstständig, also immer weg von den üblichen Wegen, sonst hätte es zu der Zeit auch keine Übernacht oder für den nächsten Tag Bestellung gegeben. Amazon, der Herr Bezos, hat das einfach nur perfektioniert.
Ja, erstmal hat er es kopiert, ne?
Er hat es erstmal kopiert.
Weil das ist ja ein ganz altes, richtig, eine ganz alte Systematik oder Mechanik, genau, ne? Zu sagen, okay, wir müssen die Logistik drumherum aufbauen und so weiter. Und er hat im Grunde genommen erstmal nichts anderes gemacht. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch mit Büchern angefangen.
Ja, ne? Ja, klar. Ne? Ist ja am einfachsten.
Genau, genau. Und dann hat er es halt
eine spezifische Nummer und hat dann abgeguckt, wie machen die das im Buchhandel so?
Und hat es dann perfektioniert.
Genau, und dann perfektioniert.
Guck mal,
genau.
Hab ich nie gedacht.
Seine Idee war es nicht.
Naja, das habe ich jetzt auch gerade gelernt, ja.
Und wenn ich dann immer mal so frage, so aus Spaß, was meinen Sie denn, wenn ich einen Kunde frage, der irgendwie was fragt, er sagt, seit wann gibt es denn Verlage, was ist denn, dann sagen die mal, ja, seit ein paar Jahren, vielleicht nach dem Krieg. Und dann sage ich, der Verlag, der heute noch als Verlag existiert, wurde 1519 gegründet. Das heißt, der ist 505 Jahre alt, der sitzt in der Schweiz, den gibt es heute immer noch, der macht heute immer noch Bücher. Verlage wie Frank Kosmos kennt jeder, wenn er drei Fragezeichenkinder hat, die das lesen. 200 Jahre alt. Gräfe und Unzer, 300 Jahre alt. Also die Branche ist sehr alt. Aber das, was sie in den letzten Jahren an Entwicklung gemacht hat, ist beneidenswert. Fragen Sie mal in der Schuhbranche oder in der Kleidungsindustrie nach, das
ja, da sind wir eigentlich auch genau bei dem Thema, was ich ganz spannend finde, ne? Also es ist ja so, also insbesondere der Buchhandel, den hat es relativ früh getroffen, dass er rechts überholt worden ist. Ich sage das jetzt mal so salopp, ne? Aber es gilt ja jetzt nicht nur für den Buchhandel, sondern es gilt ja eigentlich grundsätzlich für den Einzelhandel, dass die Menschen einfach nur noch zu Hause sitzen und online bestellen. Ne? Das hat sich ja inzwischen so etabliert, durch Corona ja nochmal befeuert.
Also
das heißt,
ja,
selbst diejenigen, die gesagt haben, nein, ich meide das, die sind ja dann spätestens seit Corona in den Genuss eben genau dieser Logistikunternehmen gekommen und haben festgestellt, oh, ist ja doch nicht so scheiße, wie es Vorurteil hatte, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber was wäre denn dein Tipp zu sagen, okay, wie kriegen wir das eingefangen? Wie kriegen wir das zurückgerudert? Wie kriegen wir eine gute Mischung aus? Ich möchte vor Ort shoppen gehen. Ich möchte ein Einkaufserlebnis haben, aber auch die Möglichkeit zu haben, nee, ich bleib heute doch zu Hause. Also was wäre dein Tipp? Wie würdest du das machen, wenn du das entscheiden könntest?
Also zurückgedreht gibt's nicht mehr, eingefangen gibt's auch nicht mehr. Das wird bleiben. Die einzige Möglichkeit ist, glaube ich, so wie unser Weg ist, auf der einen Seite der Ansprechpartner vor Ort zu bleiben, mit all den Dingen, die dann auch vor Ort sind, Ansprechpartner für Schulen, für Kindergärten, für irgendwelche auch Veranstaltungen, all solche Sachen, vor Ort sichtbar, aber gleichzeitig natürlich diesen 24/7-Service aufrechterhalten, die Webseite mit Content, mit Inhalt füllen, und zwar personalisiert. Dafür stehen wir, dafür steht Dresden Lesen, die machen das und das, und da kann man fragen und so weiter. Vielleicht auch unbekannten Autoren mal eine Chance geben, zu lesen in der Buchhandlung, haben wir auch alles schon gemacht.
Ja. Also ihr bemüht euch, wenn wir das richtig verstehen, bemüht euch ein bisschen sozusagen von der Massenware Buch so eine Art personalisierte Auswahl zu treffen.
Mhm.
Ich glaube, man kann verraten, wenn man bei euch auf die Webseite guckt, dann kann man ja auch lesen, in, wie ich finde, auch sehr gefälligen Texten lesen, schönen Texten lesen, was euch warum gefällt und ihr anderen empfehlt. Das ist im Grunde genommen sowas wie eine Auswahl aus dieser ja riesigen Menge von Neuerscheinungen. Jetzt hattest du aber gesagt, ihr habt euch von Anfang an, und ihr habt dieses Jahr fünfjähriges Bestehen, ihr habt euch von Anfang an entschlossen, auch einen Online-Shop daneben zu machen. Kannst du uns ein bisschen was sagen zum Nebeneinander dieser beiden, ja technisch betrachteten Vertriebswege? Also Kundenanteile, Umsatzanteile, wenn du magst. Also wie verteilt sich das eigentlich so?
Ja, nur grob, ja, natürlich, keine Zahlen. Im Bereich des Buches ist es tatsächlich auch so, bei mir und auch bei vielen anderen Buchhandlungen, da ist immer noch das Verhältnis 75-80 Buch, Prozent Buch und etwa 20% plus mehr oder weniger an E-Books-Bestellungen. Und unser Verhältnis, da wir einen relativ guten Online-Shop und ich hoffe auch besonders kundenfreundlichen Online-Shop haben, ne, dass man einfach gucken kann, stöbern kann, in das Buch selber reisen. Wir stellen auch Leseproben zur Verfügung, die wir allerdings auch von den Verlagen kriegen, ist ja logisch. All diese Dinge, die haben auch so einen Anteil. Wir liegen noch immer so bei 75% im Ladenverkauf und etwa 25% über den Online-Shop-Verkauf.
Okay. Kannst du uns noch ein bisschen was zu dem Online-Shop sagen? Also wie seid ihr dran gekommen? Du hattest uns an einem Vorgespräch im Telefonat, glaube ich, mal gesagt, es kümmert sich dein Mann da drum. Also so ein bisschen so die praktische Ausgestaltung dieses Onlines. Ich setze dabei jetzt mal so stillschweigend, wird mir während der Frage selbst erst klar, voraus, du kümmerst dich quasi um den Laden, alles, was da so passiert, und jemand anders um den Shop.
Ja.
Stimmt das überhaupt so?
Ja, nee, das stimmt natürlich nicht ganz so, aber es ist klar so. Den Shop haben wir ja mit der Konstruktion des Shops haben wir von unserem Großhändler übernommen, damit allein die Logistik im Shop bestellen, nächsten Tag da oder übers Wochenende, die arbeiten auch Sonntag nicht, dann eben den Tag später kommt. Tatsächlich bin ich für den Inhalt der Webseite zuständig. Die technische Seite macht dann oft eben mein Mann oder einer meiner Söhne, die da sehr firm sind. Aber diese, was du eben sagtest, so nett, ne, schön formuliert, das versuchen wir alles. Das mache dann ich, wenn ich Vorstellungen oder andere Sachen mache. Und ja, Familienbetrieb. Und am Wochenende, gerne sonntags nachmittags vorm Kaffee, sitzen wir dann da, selbst und ständig. Und mein Mann gibt entsprechende die Sachen in unseren Online-Shop an.
Also da muss ich auch ganz klar sagen, da war für mich auch der gewaltige Unterschied zu Ketten. Also egal jetzt, wer das ist. Ist ja im Grunde genommen egal. Ne? Also konsolidierte Großunternehmen, die irgendwie in Massen verkaufen. Und ich glaube, auch da ist der USP, diese sehr persönliche, sehr private, kommt auch schon im Web rüber. Also ich muss gar nicht in deinem Laden gewesen sein, um festzustellen, dass da jemand drin hintersteckt, der das mit wahnsinnig viel Liebe macht. Also der das als Berufung sieht. Also nicht
einfach nur irgendein Job. Berufung, ja.
Ne? Und also das finde ich schon sehr, sehr gut. Und ich glaube durch, also ich meine, wir reden ja immer und viel über Digitalisierung und Automatisierung, KI jetzt, ne, wo wir wahrscheinlich immer mehr und immer mehr nur noch mit Robotern zu tun haben. Also ne, ruf mal irgendwo beim Telekommunikationsanbieter an und versuch da mal eine reale Person zu kriegen. Da brauchst du lange, ne, bis du dir da mal zu der durchgestellt wirst. Und ich glaube, das ist das, was deinen Laden auch ausmacht, ne? Also dass man auch digital schon diese persönliche Note, also diese sehr persönliche Note sieht. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, ich meine jetzt neben diesen ganzen Bequemlichkeiten, alles nach Hause zu liefern und so weiter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Trendwende sein könnte. Oder was meinst du?
Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg, den der stationäre Handel, jetzt ich spreche nur vom Buchhandel, bieten kann, eine persönliche Note des Einzelhändlers und der Buchhändlerin, Handler, dass er die Kunden wirklich persönlich anspricht, bietet. Alle anderen Dienste, Leistungen, was auch immer, leistet ja das Web. Egal, wo ich bestelle, ich kriege Ding. Aber eine persönliche Ansprache, bei uns können wir das zum Beispiel sehen, wir haben ein Säugling geboren, also einer unserer Kundinnen hat das dritte Kind bekommen, die war auf unserer Eröffnungsfeier mit und dann turnt es heute fröhlich, hallo Frau Driesen, hallo Polly, durch den Laden, weil es jetzt im Sommer 4 Jahre alt wird oder fünf schon, mein Gott, Polly wird schon 5. Ja, also die Kinder wachsen mit auf, die Kunden wachsen mit auf, man weiß, wer was ist, ach, ihre Tochter hat wieder und meine Freundin, sie kennen die doch und so. Also man muss eine gewisse persönliche Ansprache haben und das ist das, was den Menschen heute oft fehlt.
Da bin ich genau bei einem Punkt, den ich jetzt mal kritisch hinterfragen will. Wir haben ja tatsächlich, ich würde jetzt mal so sagen, so einen richtigen Generationszwist, ne? Also wir sind jetzt hier eine Generation, die tatsächlich klassisch noch draußen spielen gewesen sind, haben Freunde gehabt. Das war unser Social Media. Das waren dann 10 Freunde, die irgendwie in der Straße waren und so weiter. Die Digital Natives heute, ne? Die werden ja ganz anders groß und werden ganz selbstverständlich mit, sagen wir mal, den Online-Shops, die sie so kennen, groß. Meinst du, oder wie kriegt man die dazu, dieses Persönliche, dieses Erlebnis, dieses Kauferlebnis, dieses Persönlichen wieder zu kriegen? Ist das möglich?
Der Olli will eigentlich also wissen, ob da nur nostalgische alte Säcke im Laden sind.
Ja, genau, genau. Nein, das tut es natürlich nicht. Also, da kann ich schon mal dagegen halten. Wenn du auf der Leipziger oder noch mehr auf der Frankfurter Buchmesse geguckt hast, was bei den einzelnen Verlagen, die bestimmte New Romance ist ein Stichwort oder andere Bücher, da stehen die jungen Mädels zwischen 13 und 18, 3,5 Stunden in der Schlange, geduldig, und warten, bis ihre Heldinnen, TikTok-Heldinnen und BookTokerinnen und so weiter, ihnen das Buch unterschreiben, also signieren und nicht auf ein E-Book kratzen. Ja. Ja. Ich persönlich, oder wir haben im Laden einen Jugendleseklub. Sunnyliners heißen die. Wir treffen uns regelmäßig. Wir haben da ganz viele tolle Projekte, die wir machen. Und da merken wir einfach, was für eine Begeisterung für das Buch da ist. Und alle meine Sunnyliners sagen immer, kann ich nicht meine Freundin mitbringen und so weiter. Also ich hätte da auch 30 sitzen, wenn ich wollte, aber so viele können wir leider nicht unterbringen. Das heißt, da ist auch eine Begeisterung tatsächlich noch für das Buch. Fürs Buch, fürs Schreiben, fürs Lesen. Klar, es ist so, dass bestimmte junge Menschen, ich sehe das in meinen eigenen Söhnen, sehr, sehr stark ins Web gegangen sind. Aber da kommt es auch gerade wieder zurück. Also wir haben relativ viele junge Kunden, die eben bewusst sagen, nee, ich, Frau Dresen, du hast mir doch letzt das und das empfohlen, sag mir doch nochmal was. Also das gibt es auch. Dass die in der Masse nicht mehr so sind wie früher, das ist klar. Aber wer eben zu Hause sonntags nachmittags gucken will, der tut das über die Website, über den Shop. Und wir wundern uns manchmal Montagmorgen, wann die Menschen das bestellen. Meistens natürlich tagsüber, aber wir haben auch Bestellungen nachts, wo ich immer denke, ich schlafe da. Aber ne, gibt ja auch Leute, die nachts arbeiten und so weiter. Also der Webshop wird genauso genutzt. Und wir haben tagsüber eben nicht nur alte Säcke oder, um es zu gendern, Säckinnen oder wie man das nennt, Säcke und Säckinnen. Nein, aber wir haben auch eine beginnende junge Kundschaft.
Belegt ja im Grunde genommen eigentlich auch, dass das Konzept, wie du es fährst. Du fährst ja nicht einfach nur ein Konzept, komm in den Laden, kauf irgendwas und geh wieder, sondern du schaffst ja eine Erlebniswelt. Also das kennen wir ja vom Gastronomiebetrieb. Da musste ja auch irgendwann mal eine Veränderung her. Da geht's ja, da ist Essen ja eigentlich nur noch Beiwerk. Und im Grunde genommen sehe ich das jetzt, also so wie du es angehst, eigentlich sehr ähnlich. Ne? Das heißt, du schaffst ein Erlebnis des Kaufs. Also das Kaufen ist natürlich am Ende schön, wenn das so stattfindet, aber du machst ja noch ganz viel drumherum. Und ich glaube, das ist das, wo du auch sämtliche Generationen mitkriegst.
Das stimmt tatsächlich. Wir machen wirklich viel drumherum, aber auch bewusst um alle möglichen, alle Altersstufen anzusprechen, oder aber auch um den Leuten immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn man in einen Laden geht und sich umgucken kann, egal ob man Schuhe anprobiert oder Kleidung anprobiert oder in ein Buch reinliest. Das ist ein Erlebnis. Ein Buch ist was Haptisches. Da kann ich gucken, da kann ich, gibt auch Menschen, die sagen, Buchpapier riecht lecker oder was auch immer. Ja, also das ist wirklich so.
Da fällt mir gerade ein, meine Frau ist ja auch so eine Leseratte. Also bei uns stehen wir haben Massen an Bücherregalen überall rumstehen. Ne? Also es ist ja auch ein Beleg, ne? Es ist auch ein schönes Einrichtungsmittel. Ne? Hört sich jetzt ein bisschen komisch an.
Ja, das ist aber ja durchaus, sagen wir mal, so eine generationengebundene Bildungsbürgerattitüde. Klingt jetzt ein bisschen negativ als gedacht, aber Ich bin nicht sicher, ob das in 30 Jahren, wenn wir alle unterm Dorf sind, noch quasi als die eigene Bildung, die eigene Belesenheit dokumentierender Einrichtungsgegenstand überhaupt eine Rolle hat. Ich kenne auch Wohnungen, da steht nicht ein einziges sichtbares Buch.
Da hast du vollkommen recht, aber da muss ich wirklich sagen, also ich meine, wir haben ja auch Kollegen, die etwas jünger sind und so weiter, da spielt das Buch auch, jetzt mal, das sind jetzt Fachbücher auch, ne? Oder Mangas oder was da auch alles immer so gibt, aber es sind immerhin, da ist die Haptik, glaube ich, eine ganz wichtige. Du hattest ja eben auch schon erwähnt, die E-Books, ne? Und das ist ja nicht nur deine, also das ist, glaube ich, nicht nur bei dir so. Das heißt also, das E-Book-Lesen ist bei weitem nicht so spannend wie das haptische Buch. Ich glaube vielmehr, dass das Hörbuch da nochmal eine spannende Alternative ist. Also bei vielen, auch bei den Jüngeren. Aber ich glaube, dass das Buch als Medium, ne, wird, glaube ich, so schnell nicht aussterben. Also ich glaube, das E-Book, da haben wir ja alle gedacht, ah, da hast du jetzt alles nur noch in so einem schmalen Ding, also in so einem Tablett, hat sich ja auch nicht so richtig durchgesetzt. Ne? Also da haben wir ja alle gedacht, das wird die Zukunft des Buches sein. Ne? Es gibt also schon eine ganze Menge Dinge, die das Buch auch tut.
Ich würde gerne, bitte noch eine ergänzende Frage, weil wir sozusagen jetzt gerade so ein bisschen ja in der Begeisterung übers Buch schwelgen. Auf der anderen Seite hattest du ja vorhin auf der einen Seite erwähnt Buchpreisbindung, also der Verkaufspreis deiner Handelsware ist festgelegt. Auf der anderen Seite hattest du ein bisschen geschildert auch, was sie alles tut, um das Buch und euren Laden attraktiv zu machen. Du kannst aber ja offensichtlich diesen Aufwand, den du da treibst, nicht über einen höheren Preis des Fachhandels refinanzieren. Richtig. Jetzt kommt so ein bisschen der Betriebswirtschaftler in mir mit der neugierigen Frage, also entweder...
Wovon lebt ein Buchhändler?
Ja, oder anders, verdienen diejenigen, die das nicht tun, so viel Geld oder sind die dann einfach schnell weg? Also die Kalkulationsrationale dahinter. Du hattest ja selbst gesagt, wir sind nicht nur, also wir sind kein Kulturbetrieb, sondern wir sind ein Handel. Am Ende heißt das, du musst davon leben und du kalkulierst, was du tust und was du dir leisten willst.
Ja, das ist natürlich eben durch die Buchpreisbindung fällt das letztendlich im Buchhandel weg. Aber wir sind eben Buch und Handel. Und das bedeutet, natürlich müssen wir davon leben und wir müssen eben auch so kalkulieren, dass wir all diese Dinge, die wir bezahlen müssen, Gehälter, Mieten, Finanzamt, das muss natürlich alles bezahlt werden. Das können wir, das ist genau richtig, nicht auf unsere Ware draufschlagen. Das heißt, wir müssen mit dem Verlag und den Großhändlern eine Rabattierungsstufe aushandeln, die der Verlag uns gewährt. Und von den Sachen müssen wir alles bezahlen. Und der Kunde weiß leider gar nicht, wie viel der Buchhändler für ihn alles bezahlt. Er bezahlt die Nutzung sämtlicher Finanzdienstleistungen. Er bezahlt die Möglichkeit des Transportes. Logistik ist ein riesen Thema im Moment. Da verändert sich auch unsere Branche tatsächlich vom Hersteller oder vom Verkäufer hin in einen sogenannten Logistikmarkt. Das heißt, der Verteilungsmarkt, derjenige, der an der Verteilungsstelle sitzt, der hat die Möglichkeit, bestimmte Dinge wirklich jetzt zu beeinflussen. Wenn die Maut erhöht wird für LKWs, betrifft das den Buchhandel wie alle anderen auch. Das heißt, wir bezahlen mehr für die Logistik, weil die ganzen LKWs nachts über die Straßen Deutschlands donnern, um demjenigen, ich übertreibe jetzt mal bewusst, am nächsten Tag ein Liesmalheft für 3,30 Euro oder ein Reklamheft für 5,50 Euro zu liefern. Das muss alles bezahlt werden. Und der Buchhändler muss sehr genau kalkulieren bzw. überlegen, was kaufe ich wo, beim Großhändler, beim Verlag und wie viel kann ich maximal davon verkaufen. Für welche Titel? Und da kommt eben noch dazu, und da sind eben die Buchhandlungen auch individuelle Buchhandlungen. Man guckt natürlich, was mag der Käufer vor Ort. Und 90.000 Neuerscheinungen im Jahr wollen alle gesichtet, mehr oder weniger, und dann geguckt werden, was passt zu meinem Geschäft, zu meiner Buchhandlung und was passt zu meinen Kunden. Wie ist der Online-Faktor? Bestellt man vielleicht auch Titel, die nicht unbedingt in den Laden passen? Das ist eine sehr große Leistung, die aber der Buchhändler nie dem Kunden anlasten kann. Alle anderen verrechnen natürlich Logistik und in den entsprechenden Endpreis. Wir nicht.
Sag doch mal ein Beispiel dafür, was du an Buch nicht in deinen Laden stellen würdest und warum.
Das ist eine gute Frage, ja. Tatsächlich ist es einmal so, dass wir zwar immer versuchen, auch kleinere Verlage zu unterstützen, wenn wir von den Titeln sind. Kleinere Verlage haben aber oft nicht die Möglichkeit, uns eine Rabattstufe einzustellen, wovon wir leben können. Das heißt, da muss ich Abstriche machen. Na, da würde ich sagen, okay, ich stelle es mir nicht in den Laden, das ist zu viel. Aber ich kann es über unsere Großhändler ja dann immer doch noch von einem auf den anderen Tag bestellen. Aber wir selber würden das nicht tun. Oder auch Titel, die, da sind wir eben schwach, wir haben keine große Nachfrage nach spezifischen Fachtiteln. Wir sind keine Innenstadtbuchhandlung. Das heißt, wir haben keine Abteilung für Theologie, wir haben keine Abteilung für Psychologie oder keine Abteilung für Wirtschaftswissenschaften oder auch Jurisdiktion. Also wir haben auch keine Fachbücher. Das können wir nicht leisten. Da würden wir bei dem Verlag auch nicht einkaufen.
Ja, verstanden. Kommen denn, also gehen dann Kunden von euch, die normal ihre Belletristik, ihre Alltagsliteratur bei euch kaufen, gehen die dann hin und bestellen, wenn sie was Spezielles brauchen, das dann trotzdem über euch? Oder?
Ja, das machen sie viel. Okay. Ja.
Also schon so ein bisschen Kundentreue.
Ja, da muss ich mal dazu sagen, bei uns ist es wirklich so, dass viele Kunden über ihre Schuljahre kommen. Wir haben jetzt einige Kundenjungs, die als Schüler in der Grundschule kamen, die jetzt gerade dieses Jahr Abitur machen und die dann in die Welt hinausgehen und wo ich dann manchmal noch Online-Bestellungen bekomme. Ich sage, guck mal, der ist nach Münster zum Studieren gegangen. Das kann ich halt an den Online-Bestellungen sehen. Also solche Sachen gibt's auch. Wir mögen lieber Kundentreue als Bücher mit Regaltreue. Die würden wir nämlich zurückschicken.
Da fällt mir gerade ein, das ganze Thema wiederverwenden. Also es gibt ja hier in der Öffentlichkeit oder in den Städten diese schönen Gebrauchbuchregale. Ne? Mhm. Ist das ein Thema auch für euch, sowas? Also macht ihr sowas?
Nein, wir machen gar nichts mit gebrauchten Titeln. Ich weiß, einer der großen Ketten im Süden, die mit H anfängt, die machen das tatsächlich. Da kann man also gebrauchte Titel zurückgeben. Man bekommt dann einen Gutschein, den man in den entsprechenden Läden einstellen kann. Das macht aber nicht die Buchhandlung, sondern das ist eine internationale Gruppe, die eben diese Gebrauchtsachen, Circle heißen die, organisieren, und die haben sich mit denen zusammengetan. Also das ist ein Versuch einer großen Kette, auch in diesen Markt einzudringen und auch für sich zu eröffnen, wie Amazon das mit den Marketplace auch macht, oder Rebuy oder Momox oder was auch immer. Aber das lohnt sich für für uns als Einzelbuchhändler überhaupt nicht. Nein.
Neugierfrage. Als ich vor 20, 25 Jahren das erste Mal mit meiner Frau in UK, also in England gewesen bin, war die hin und weg von den vielen Secondhand-Buchläden, die es dort gab. Mhm. Erste Frage, ist das heute überhaupt auch noch so? Und warum gab es das dort so viel und bei uns im Grunde gar nicht?
Mhm. Und wenn sie heute dahin fahren würde,
machen wir im Mai.
Bitterliche Tränen weinen von dem, was übrig geblieben ist. Ja, also in Großbritannien ist, ich kann es nicht genau datieren, aber ich meine so vor 18 Jahren die Buchpreisbindung irgendwann aufgehoben worden, und dann ist alles kaputt gegangen. Und mittlerweile ist es so, ich fahre auch regelmäßig einmal im Jahr rüber. Ich versuche es relativ regelmäßig. Mittlerweile ist es so, dass selbst die großen Ketten, die es damals gab, Barnes & Nobles, Waterstone und was auch immer, sind alle tot. Es ist alles weg. Da ist nämlich der Markt so, das kann man sich angucken, wie es aussieht, wenn die Buchpreisbindung fällt. Alle Einzelhändler haben mehr oder weniger aufgegeben, und man kann dann eben tatsächlich nur noch Geld verdienen, wenn man sich dem Gebrauchtmarkt zuwendet. Die Briten haben sowieso eine andere Struktur. Das, was bei uns zum Beispiel diese klassische Teilung gebunden, Hardcover, Paperback, dieses mittlere Taschenbuch und Taschenbuch, Das gibt es da nicht. Die haben die Formate A bis C, D. Die haben sehr wenig zum Beispiel gebundene Titel. Die Briten haben die Angewohnheit, ein Taschenbuch zu kaufen. Das ist dir bestimmt schon mal aufgefallen. Dann lesen sie das und schmeißen das auch unter Umständen in den nächsten Papierkorb. Das wird jetzt nicht alles gesammelt. Da bleibt aber die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Büchern, nur über Antiquariate. Auch hier in Deutschland gibt es natürlich Antiquariate. Es gibt ja auch einen Verband, wo man nachgucken kann und weiter. Aber es hat sich nicht festgesetzt, dass man das wirklich mittlerweile noch als Laden betreibt, weil die Margen dann teilweise so klein sind, da kann man kein Geschäft von betreiben. Da bietet sich halt der Onlinehandel extrem an. Gibt viele gute Antiquariate, aber ohne ein Ladengeschäft. In Großbritannien ist das noch was anderes, ja.
Stichwort Onlinehandel. Also nochmal zurückzukommen sozusagen auf Webshop und diese ja beiden Vertriebswege. Du hattest gesagt, ihr habt von Anfang an den Online-Shop mitgedacht. Ihr werdet 5, haben wir auch schon drüber gesprochen. Gibt es da irgendeine Veränderung in der Zeit in diesen Vertriebswegen oder in eurem Umgang mit eurem Online-Shop?
Ich glaube, da ist keine richtige Antwort möglich, denn wir sind mitten in die Corona-Krise gefallen und das ist etwas, was so eine Ausnahmesituation war und ist, dass ich da keine, ich kann mir Zahlen natürlich angucken, die haben wir ja alle, aber da eine Aussage zu tätigen ist ganz schwierig, weil in der Corona-Zeit war das Allerbeste, dass wir einen Online-Shop hatten natürlich. Auch unsere Seite, die individuell gestaltet. Wir überlegen uns ja immer irgendwelche Besonderheiten, ob das Buchbesprechungen sind oder gucken Sie mal oder kann man als Kunde gerne mal gucken auf unserer Seite dieses Warum. Das haben wir extra reingesetzt. Das heißt, warum soll man noch ein Buch lesen überhaupt? Ja, dieses alte Medium. Wobei Buchhändler sind immer zutiefst gekränkt, wenn man ein Buch als Medium bezeichnet. Das ist ja ein Buch. Dann auch dieses Besondere, was die Stöberseiten angeht, was viele andere Sachen sind. Sagen wir mal, in 5 Jahren, wenn wir gucken, sind wir da noch da und können wir da, dann könnte ich Zahlen liefern oder Veränderungen feststellen. Aber Corona hat uns da einfach aus der Realität katapultiert.
Aber um es mal ganz klar zu sagen, du musst unglaublich viel richtig machen, weil sonst hättest du die Corona-Phase nicht überstanden.
Deswegen
war die strategische Entscheidung, es wirklich tatsächlich so aufzuziehen, wie du es jetzt gezogen hast, also eigentlich perfekt. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in das Digitalisierungsthema, weil wir sind ja eine Digitalagentur.
Ja, klar.
Reingucken und mal so ein bisschen über die Zukunft spekulieren, kann man ja nicht anders sagen. Ne? Also ich bin jetzt nicht so tief in der Branche, du bist da sehr tief drin. Ne? Es gibt ja dieses On-Demand-Thema, das ist ja auch gesetzt und gelebt, aber also wenn ich mir jetzt die Zukunft des Buches vorstelle und wir haben ja schon gelernt, okay, die Haptik braucht es, also das ist Medium, das Medium-Buch als haptisches Erlebnis wird noch gebraucht. Da werden wir gar nicht drum herum kommen, also wenn man davon ausgeht. Das heißt also, den Text digitalisiert auf irgendein Tablet funktioniert so nicht, jedenfalls nicht so gut wie vielleicht mal ursprünglich angenommen. Also meine Zukunft oder wie ich mir so eine Zukunft vorstellen könnte, wäre, dass tatsächlich ein High-End-Drucker bei dir steht, ne? Und der Kunde bestellt und dann wird das automatisiert gedruckt mit entsprechendem Papier und entsprechendem Umschlag und du holst das dann einfach nur da raus. Es würde ja den kompletten Zwischenschritt des Großhändlers sparen. Mhm. Könntest du so eine Zukunft sehen oder sagst du, das ist totaler Quatsch?
Bei uns in der Ausbildung wurde immer gewitzelt. Im ersten Jahr muss man hellsehen lernen, im zweiten Unmögliches möglich machen und im dritten alles beides zusammen können. Deswegen hellsehen gehört damit zu. Was die Book-on-Demand-Sachen betrifft, natürlich, die gibt es ja längst schon. Und zwar seit 15, 18 Jahren ungefähr. Die entsprechenden Book-on-Demand-Drucker stehen tatsächlich bei den Großhändlern mehr oder weniger, so dass man, was eher dem Verlag Sorgen machen würde, weil der Verlag mit seiner Herstellungsabteilung auch darauf aus ist, das Medium-Buch so zu gestalten, dass es aus der Masse, wie gesagt, 90.000 rausfällt. Das wäre dann aber mit Book-on-Demand-Titeln nicht mehr möglich. Die heutigen Book-on-Demand-Titel, dauert ungefähr meistens so 10 bis 14 Tage, bis es kommt, haben nur eine Sorte Papier, eine Schriftgröße, ein Einband. Da ist auch niemand mehr, der den Einband oder das Cover gestaltet. Das heißt, da geht's rein um den Text. Deswegen ist das für viele auch nur, wenn ich Information haben will, zusammengefasst, redigiert von einem Lektor und so weiter, dann mache ich Book on Demand. Wenn man mal guckt, wie die heutige Entwicklung ist, zum Beispiel der Trend, der seit einigen Jahren anhält, der farbige oder gestaltete Blattschnitt. Ja, also der Blattschnitt wird farbig, entweder, oder eben echt gestaltet. Da gibt es Kunstwerke.
Ja, ja, TikTok ist voll damit.
Kunstwerke.
Ja,
genau.
Das ist richtig.
Ja. Wir haben einen eigenen Tisch, wo wir alles anbieten, was wirklich tolle Blattschnitte hat. Das wird gesammelt. Das wäre mit Book on Demand nicht möglich. Weil die Art, wie Schrift gesetzt wird, wie Anfänge gedruckt wird, was im Text noch, dann geht's auch drum, kann man auch Bilder in der Qualität, zum Beispiel für ein Kinderbuch, braucht man ja eigentlich viel Bild setzen. Weg von den Schwarz-Weiß-Bildern, heute gibt es ja nur noch bunte Bilder, kann man im Kinderbuch gut sehen, wenn man sich im Moment ja ein No-Go, die kleine Hexe, der kleine Wassermann in den alten Ausgaben, alles nur schwarz-weiß gesetzt, die neuen Ausgaben alle farbig gestaltet. Natürlich wird die Technik irgendwann so sein, dass man das machen kann. Aber so individuell, wie der Verlag mit seinem Know-how Cover zu gestalten, bestimmte Möglichkeiten, das Buch Tiefdruck, rauszuholen, oder sowas, ne, mit oder so schön mit Glitzer bedruckt oder Tief- und Hochdruck und all die Sachen, das wird man mit Book on Demand so schnell nicht erreichen können.
Jetzt kommt eine zweite, noch viel schwierigere Frage.
Wieder hellsehen.
wir sind ja schon, die Praxis holt uns ja gerade schneller ein, als wir denken. KI.
Großes Thema.
Das ist auch ein großes Thema. Also mal, wenn man jetzt mal, also ich weiß nicht, ob du schon mal ChatGPT versucht hast oder sowas.
Klar.
Wenn du ChatGPT sagst, erzähl mir mal eine Geschichte zu dem und dem Thema und so weiter, macht es das schon verdammt gut. Meinst du, dass das die Branche nochmal aufwühlen wird?
Auf jeden Fall. Da haben wir auch schon heiße Diskussionen, auch gerade mit den Verlagsvertretern und Vertreterinnen, es gibt auch viele Vertreterinnen, geführt. Und die meisten, um aus Verlagssicht zu sagen, sagen, wir können so die nächsten 4-5 Jahre noch garantieren, dass das, was an Manuskripten uns vom Autor, Autorin geschickt wird, tatsächlich vom Autor auch geschrieben worden ist. Danach wird es schwierig. Und wir haben jetzt sogar einen Fall in Japan gehabt. Da ist eine junge Autorin mit einem Literaturpreis ausgezeichnet worden. Und die hat dann irgendwann nach Auszeichnung alles gesagt, es tut mir leid, ein Teil habe ich über KI schreiben lassen. Das heißt, da wird es wirklich einen Bruch geben. Und viele Verlage, also noch nicht mal der Vertreter, auch manchmal der Vertriebsleiter oder ein Lektor, sagt mir klipp und klar, noch kann ich dir garantieren, wenn wir das als Verlag bekommen und veröffentlichen wollen, was ein langer Prozess ist, ja, also ein langer, großer Prozess, da arbeiten viele Leute dran, das ist noch gemacht von Menschen. Wie lange wir das noch unterscheiden können, das wissen wir nicht.
Aber sagen wir mal so, ich finde die Frage ganz spannend. Also wir sind ja relativ, also unsere Branche, insbesondere die Kreativwirtschaft, die ist ja relativ früh von diesen ganzen Themen mit diesen Bild-KIs betroffen gewesen und so weiter. Und wir stellen fest, oh, ist gar nicht so ein Boomer-Thema. Ich kann mir gut vorstellen, warum nimmt man oder... Also das ist wirklich eine Glaubensfrage, ne? Wenn einer ganz progressiv sagt, pass mal auf, ich habe, KI ist ein Stilmittel in meiner Arbeit. Also ich gehe progressiv damit um. So wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist ganz lustig. Da hat die Schriftstellerin erst im Nachgang gesagt, sorry, ich habe KI genommen. Ist ja Quatsch. Also KI kann mir ja helfen, irgendwas zu tun. Oder beziehungsweise ich kann ganz bewusst die KI einsetzen, einen Handlungsstrang zu führen. Also mit genau, also auch ganz progressiv eben mit diesem Hilfsmittel. Ich meine, ich sag mal so, früher hat man mit Hand geschrieben, danach gab es die Schreibmaschine. Da muss ich mich auch nicht dafür entschuldigen, dass ich jetzt schneller bin, weil ich die Schreibmaschine benutzt habe.
Naja, das ist schon was anderes. Wobei ja, ist mir bei der Frage so ein bisschen der Gedanken durch den Kopf schoss, ob das nicht eher für den Verlag, vor allen Dingen aber den Schriftsteller, also als Creator dessen, was da sozusagen mit dem, ja auch mit der Person verbunden wird, an Fantasie, an Kreativität, an Genius auch so dahinter steht. Ja. Für die Ware macht's am Ende ja möglicherweise im ersten Schritt zumindest keinen Unterschied, ne? Also wenn ich Gebrauchsliteratur nehme, was weiß ich nicht, irgendein Regionalkrimi, ob der mit KI erzeugt worden ist oder sich die Dame, die da schreibt, den 13. davon aus den Fingern gesogen hat, ist mir fürs Leseerlebnis möglicherweise am Ende egal, wenn ich das am Strand irgendwo lese.
Richtig, das ist nämlich genau das. Ich glaube, dass der Endkunde das gar nicht unterscheiden kann und auch nicht will. Der möchte gerne entweder Ablenkung, Unterhaltung oder was auch immer haben. Wie der Autor das erzeugt hat, ist ihm eher egal. Tatsächlich ist ein Thema ist, brauchen wir in Zukunft noch Autoren, menschliche Autoren? Was können die, was die KI nicht kann? Wo ist die Fantasie begrenzt oder was kann man lernen? Ich meine, KI ist ja im Moment so, alles, was da ist, wird ja von der KI aufgesogen und wieder verwertet. Das dupliziert sich. Und wie in der Biologie, wenn man immer dieselben Genstränge dupliziert, irgendwann beim Duplizieren passieren Fehler und so weiter. Und dann hat man auch, die KI kann ja immer nur weiter sich entwickeln, wenn sie immer wieder mit neuen Dingen gefüttert wird. Ja. Wenn sie keine neuen Dinge mehr kriegt, kopiert sie ständig von sich selber. Richtig. Und das bedeutet wieder, da wäre dann ein literarischer Bruch. Das würde dann schwieriger werden. Frisst sich
irgendwann selbst auf, ne?
Ja, das würde dann schwieriger werden. Also ist sie auf neue angewiesen.
Ja.
Und wir Menschen, oder in dem Fall, es betrifft tatsächlich die Autoren und die Verlage, ja, die dann sagen, wir sind auf neue Ideen angewiesen. Und es gibt ja im Buch, das kann man über die ganze Entwicklung sehen, immer wieder Menschen, die neue Ideen publiziert haben, die zu gigantischen Massen, ne, glaube ich, als letztes Harry Potter, ja, also das hat ja ein Riesenhype rausgenommen, obwohl die arme Frau Rowling, weiß ich, wie viele Verlage angefragt hat, ob es veröffentlicht wird. Und als sie dann endlich bei dem Verlag unterschrieben hat, der Lektor noch zu ihr gesagt hat, so geht die Legende, Sie wissen ja, dass man mit Kinderbüchern nicht viel Geld verdienen kann. Das hätte er sich anders überlegt. Das ist,
glaube ich, die reichste Frau Englands, ne?
Eine der, ja. Oder auch der George Martin mit seinen Games of Thrones und so. Das gibt ja immer wieder so Sachen. Ja. Dieser Input, der muss, glaube ich, von der Fantasie der Autoren kommen. Also ja, ich glaube, der Buchhandel hat da nicht so viel Probleme mit, weil der Endkunde möchte gerne, was auch immer er möchte, unterhalten, informiert, was auch immer. Ja. Aber Autoren sind davon betroffen und auch dann die Verlage.
Das führt mich nochmal zu so einer Ergänzungsfrage, während du das so sagtest. In dem Musikbereich gibt es ja so eine Unterscheidung zwischen Unterhaltungs- und ernsthafter Musik. Im Literaturbetrieb würde ich das jetzt mal so ein bisschen analog, auch so diese unterschiedliche Genres haben sozusagen unterschiedlich künstlerisch kreativen Wert auch. Also der Literaturbetrieb kreist ja dann sehr stark so um den Autor und seine Ideen und wie er die zu Papier bringt, während ja ganz viel an Büchern im Grunde ja so Gebrauchsliteratur ist, die man halt so wegliest, unterhalb dieses Levels, was dann irgendwo in einer Fernsehsendung diskutiert oder im Netz diskutiert wird. Ist das aus deiner Perspektive ein Problem, wenn die Ware Buch diese Besonderheit des kreativen Anspruchs verliert? Also wenn das irgendwann so ist wie Socken, ist es dann noch eine besondere Ware oder eine, die dich reizen würde?
Gute Frage, ja, tatsächlich. Also das Buch hat immer im Laufe seiner Geschichte vom Individuum Buch immer weiter verloren. Ja, die die Mönche, die in den Klostern dazu verdonnert waren, die bei Kerzenlicht die Bibel abzuschreiben, ne? Die haben das mit Blattgold und Minuskeln, Majuskeln gemalt und so weiter. Und je mehr wir in die tatsächlich technische Produktion gegangen sind, da gab es erst Unterhaltungsliteratur, so mehr hat die Individualität des Buches immer verloren. Dann kam der Herr Rowohlt, der gesehen hat, wie in Amerika Taschenbücher gemacht worden sind. Das kannte man bis dato in Deutschland noch nicht. Deswegen hießen die ersten Taschenbücher Rowohlts Rotationsromane. Und die wurden nur verkauft, weil die Menschen, und da ist es wieder der Nächste, einen finanziellen Rahmen hatten von dem Geld, was sie eigentlich immer fürs Leben brauchten, so viel übrig, dass man eben auch Unterhaltungsliteratur kaufte. Ja, das konnte man erst in dem Moment, wo das Buch eine Massenware wurde und es so günstig hergestellt werden konnte. Herr Gutenberg in der Straße, wo Sie sind, sei Dank. Dass man nicht nur das, dass man Geld übrig hatte, um das zu finanzieren. Natürlich wird Literatur, hohe Literatur, immer auch mitfinanziert, das muss man klipp und klar sagen, von der Unterhaltungsliteratur. Ja? Verlage ordnen ihre Autoren nach bestimmten Prinzipien und wer entsprechend umsetzt, wird ein 1A-Autor oder ein A-Autor, hat bestimmte Umsätze und der finanziert dann eben auch hohe Literatur mit. Und deswegen diese Unterscheidung, ja, die gibt es natürlich. Und natürlich hat ein hochliterarischer Autor niemals die Chance, sage ich jetzt mal so, 2 Millionen von einem zu verkaufen, während Unterhaltungsautoren, sagen wir mal, eine Erstauflage von 400.000 haben. Die finanzieren das natürlich mit.
Und das ist bei euch jetzt bei dir im Sortiment auch so? Also du?
Ja, das ist bei uns auch so. Natürlich entscheide ich mich auch für wirklich literarische Titel, gerne. Es gibt bestimmte Verlage, mit denen ich gut zusammenarbeite, da weiß ich, das, was die machen, ist in Ordnung, da kenne ich vielleicht den Lektor oder weiß was über den Autor oder sonst was. Ich bin schon so lange in der Branche, dass man alle Leute immer mal wieder trifft. Da ist es wirklich so, dass natürlich um diese, und da sind wir wieder bei Buch und Handel, um Buch, das heißt, um das Kulturbuch zu erhalten und das Kulturgut und Leseförderung und so weiter. Klar, da ist es dann so, dass die kleineren Auflagen dieses finanziert werden durch, auch ich verkaufe, schweren Herzens, nein, einen Herrn Klaus-Peter Wolf, einen Herrn Fitzek, eine Frau Dora Held, eine Donna Leon, was auch immer. Denn die werden in so großen Mengen verkauft, dass sie es mir ermöglichen, auch für Titel, die ich, wo ich privat für brenne, wie ich toll finde, wo ich sage, das muss mehr Leser haben, einkaufe. Das ist wirklich so, ja.
Ist also, ich habe mal ganz persönliche Frage. Klaus-Peter Wolf, richtig, also ist das richtig ein Zugpferd?
Absolut.
Wow.
Absolut.
Ja gut, wird ja inzwischen im Rewe, glaube ich, sogar
verkauft. Ist das Friesenkrimi?
Das Friesenkrimi, ja. Das ist ja eigentlich ein Westfale, ne, der im Norden gezogen ist und scheinbar.
Wenn der Lesung macht, sind 1.000 Leute nichts.
Wahnsinn. Ja, führt uns nochmal zu dem Thema Buchhandel und Buch als Ware. Ganz am Anfang hatten wir ja so ein bisschen gesagt, wie wir auf dein Geschäft, auf den Buchhandel gestoßen waren, nämlich im Grunde so ein bisschen, naja, stationärer Handel macht auch online. Was von dem, was du uns jetzt erzählt hast, an der ja auch sehr speziellen Ware Buch, würde denn aus deiner Sicht auch für ganz normalen, in Anführungsstrichen, Einzelhandel, also den Socken, Oberhemden, sonst was, Verkäufer oder was auch immer es sei, würde gelten? Oder sagst du, das ist eine ganz andere Branche, will ich gar nichts zu sagen.
Ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Was alle Branchen vereint mittlerweile, ist, und da könnte man, also Socken und Kleidung, ist schwierig, aber wenn Sie andere Dinge haben, zum Beispiel auch Autoverkauf, ja, Sie haben ja heute genau, man oder der Kunde hat ja heute die Riesenauswahl zwischen Modellen und Dings und dann geht man natürlich gerne in so ein Autohaus, auch da, und das macht der Buchhandel auch und diese auch, dieses Verkaufserlebnis sollte verbunden werden mit so einem genannten, das macht man jetzt, nein, nicht, das macht man so. Das ist einfach für das Medium, Buch und auch für das Auto ein gewisses Storytelling. Also ich versuche demjenigen zu erklären, warum ich jetzt diesen Wagen toll finde oder dieses Buch toll finde. Was steckt da drin? Was steckt da hinter? Ich möchte gerne, dass der Käufer, egal was er jetzt kauft im Einzelhandel, das Gefühl hat, ja, er ist Teil einer Gruppe, eines tollen, er hat etwas erworben, was für ihn persönlich besonders gut ist oder besonders gut passt oder irgendwie seinen Vorstellungen entspricht. Verbinden mit Geschichten, verbinden mit Erlebnissen, verbinden herausfinden auch, was möchte derjenige, was möchte er wirklich, möchte er... Ich sage jetzt mal einfach als Beispiel Kriminalliteratur. Möchte er gerne den ganz blutig, nur Medium, nur so ein bisschen oder möchte er ganz seicht? Ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und so ist das, glaube ich, im Einzelhandel auch. Auf den Käufer zugehen und fragen, was möchtest du? Was ist wirklich deine? Und da braucht man im Buchhandel tatsächlich nicht nur gute Nerven, auch ein gutes Gespür für die Menschen. Und das, glaube ich, funktioniert in jedem Einzelhandel.
Das glaube ich auch. Also so wie du das sagst, sehe ich das exakt genauso, weil das die Einzelhändler, die es noch gibt, gucken uns doch mal die Innenstädte an. Mhm. Die sehen doch alle gleich aus. Ob ich in München aussteige, in Berlin oder in Dortmund, da sind überall die gleichen Ketten, die da unterwegs sind. Das heißt, privat geführte Einzelhändler gibt es ja kaum noch. Ne? Und ich glaube, da liegt diese Riesenchance. Und wie gesagt, wie du das ja auch schon gemacht hast, dass man tatsächlich in allen Kanälen unterwegs ist, sofern das möglich ist. Das ist ja natürlich auch eine Powerfrage, ne? Ja. Und ich würde jetzt gerne zum Ende kommen. Wir sind nämlich jetzt bei einer Stunde Gesprächszeit. Und Petra, das ist das, was uns so wahnsinnig beeindruckt, weil mit jeder Faser dessen, wenn du redest, spürt man, merkt man, hört man, wie sehr du diesen Beruf liebst. Das ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Du lebst diesen Job. Und ich glaube, das ist das, was dich unterscheidet von Ketten, von einem Amazon oder was auch immer. Und das gibst du den Leuten auch mit und du sorgst dafür eben genau mit diesen Eigenschaften, dass man wieder Bock hat, in einen Laden zu gehen und dieses Erlebnis zu spüren. Weil es ist ja nicht einfach nur kaufen, weil wir kennen es ja nur, weil wir auch selbst im Handel ja durch diese Ketten auch nur noch kaufen gewohnt sind. Da ist ja nichts Persönliches mehr. Und du hältst die Fahne hoch und machst diese ganze Welt wieder sehr persönlich.
Ich versuche es zumindest, ja. Auch mit den ganzen Veranstaltungen und so weiter. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Unsere nächste Veranstaltung ist nämlich eine meiner Veranstaltung. Und zwar gibt es im Mai bei uns einen Abend, der heißt In 80 Krimis um die Welt. Da versuche ich Krimis aus Gegenden vorzustellen, wo man zur Not noch nicht mal weiß, wo die liegen. Nein, einfach gucken, was ist wo. Und ich halte mich, so gut es geht, an die literarische Vorlage von Jules Verne in 80 Tagen.
Ach, das ist ja toll. Ja. Klasse. Also Leute, wenn ihr wollt, schaut es euch an, geht mal vorbei, schaut euch den Online-Shop an, www.dresenlesen.de, also relativ einfach. Guckt euch das an und geht wirklich im besten Fall persönlich vorbei. Petra, es war uns ein Fest, mit dir zu sprechen.
Schön.
Und wie gesagt, aus jeder Faser hört man deine Begeisterung.
So sollte es auch sein, oder?
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Bitte, und bis dann. Bitte. Tschüss.
Tschüss.